In der neuesten Folge von CX Talks habe ich mal wieder den wunderbaren Nils Haffner von der Hochschule Luzern zu Gast, der uns wie jedes Jahr Einblicke in den neuesten CX Trendradar gibt. Er erklärt unter anderem auch, warum viele Unternehmen in der Dachregion im Jahr 2025 bei ihren CX-Strategien zurückhaltender geworden sind und wo man trotzdem aktiv werden muss. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirnam. Schön, dass du wieder mit dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von SAP Immersis, der führenden Omnichannel Customer Engagement Plattform für personalisiertes Marketing in Echtzeit. Globale Unternehmensmarken weltweit vertrauen auf die KI-gestützte Technologie von SAP Immersis, um ihre Kundenansprache automatisiert zu orchestrieren. Als integraler Bestandteil der SAP Customer Experience Suite ermöglicht die Plattform dabei nahtlose Personalisierung an allen Touchpoints, von E-Mail und Mobile bis hin zu Web und Point of Sale. Customer Journeys und Best Practices aus dem Retail- und E-Commerce-Bereich sind bereits als Vorlage integriert. Marketingteams können dadurch mit wenigen Klicks komplexe 1:1 Personalisierungen umsetzen. Die tiefe Integration in die SAP Commerce Cloud garantiert dabei durchgängige Kundenerlebnisse. Mehr Informationen zu SAP Immersis und seinen Marketing-Automation-Lösungen findest du auf www.immersis.com/de. In der heutigen Folge geht es um Ergebnisse aus dem neuesten CX-Trendradar, der von Harald Henn und Nils Haffner mit viel Liebe und noch mehr Kompetenz jedes Jahr erstellt wird. Was mir besonders gut am Trendradar gefällt, ist, dass er sehr facettenreich mit dem Thema CX umgeht. Wir sprechen also über Strategie und Governance, über Customer Journey Management und Personalisierung. Wir räumen mit etablierten Begriffen auf, zumindest Nils tut das, und erklären auch warum. Uns hat beide die Diskussion etwas mitgerissen, deshalb ist die Folge auch etwas länger geworden als sonst. Und darum halte ich es jetzt kurz und wir starten gleich durch. Viel Spaß beim CX Trendradar. Hallo Nils, herzlich willkommen bei CX Talks.
Große Freude, danke lieber Peter.
Alle Jahre wieder und diesmal besonders früh beschäftigen wir uns mit dem CX Trendradar, einer der wichtigsten Basisstudien zum Stand von CX für die Dachregion. Für alle, die die Studie nicht so genau kennen, darf ich dich wieder bitten, etwas Hintergrund zu geben. Was ist der CX-Trendradar und wie wird er erhoben?
Ja, also der CX-Trendradar ist ein Gemeinschaftswerk von Harald Henn und mir. Und wir haben jeder für uns eigentlich jetzt vor 15 Jahren angefangen, Trends zu beschreiben, immer fürs nächste Jahr. Und ich habe das mehr gemacht aus dem Bereich von Prozessen und Strategien und Harald hat das mehr gemacht aus dem Bereich von Prozessen und Technologien. Und da wir uns schon sehr, sehr lange kennen, haben wir festgestellt, dass sich das beides sehr, sehr gut ergänzt. Und so haben wir 2019 das erste Mal daran gearbeitet, diesen Radar zu erstellen, weil wir gesagt haben, wir haben eigentlich ein großes Problem im CX-Management, das ist zu viel Bullshit, zu viel deutsch-amerikanische Begrifflichkeiten, zu wenig klare Sprache. Und haben dann eigentlich zunächst mit 18 Trends, heute sind wir bei 20, gesagt, das ist unser Untersuchungsgegenstand. Das haben wir auch mal so grob mit dem eigentlich abgeklärt, worüber im Netz geredet wird, haben Begrifflichkeiten zusammengefasst. Das war schon mal ein ziemlicher Akt, das sich anzuschauen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das anhand eines Maturitätsmodells machen. Dieses Maturitätsmodell spiegelt tatsächlich die, ich sag mal, subjektive Sicht von Harald Henn und Nils Haffner wieder, objektiviert durch Gespräche. Das heißt also, wir machen qualitative Forschung, wir stellen Hypothesen auf und versuchen die dann in Gesprächen auch mit vielen, vielen deiner Podcast-Partner und Partnerinnen, deswegen freut mich das immer wieder sehr, zu validieren. So, und dann kommt die validierte Version irgendwann in der Zusammenfassung in der Nacht von Silvester auf Neujahr, 0 Uhr, jeweiligen Jahresanfang, weil es dann wirklich Trendsradar, Trends für das Jahr sind. Und der Trendradar selber umfasst 140 Seiten und wird dann Ende Januar publiziert.
Genau. Und wir werden auch den Link zu dem Trendradar in den Shownotes drin haben, wo man ihn runterladen kann, so dass die Hörer das im Zweifel sich dann auch noch nachlesen können.
Validieren tun wir nicht mehr. Validiert habt ihr es, aber ich werde es jetzt alles kritisch hinterfragen. Ihr Yippie. Habt den, wie jenes Jahr, wie jedes Jahr, wir haben die drei Dimensionen People, Process und Technology. Und um dem Ganzen eine Struktur zu geben, habe ich mir das Ganze durchgelesen. Und mir sind natürlich auch ein paar Fragen gekommen, als ich das gelesen habe. Fangen wir einfach mal an mit People. Also People ist klar, Menschen brauchen einen Plan und Organisationen eine Strategie. Letztes Jahr wart ihr sehr positiv gestimmt, was die CX-Strategie angeht. Und mir ist aufgefallen, dass ihr dieses Jahr sehr, sehr viel zurückhaltender seid. Warum ist das so?
Naja, also wir haben letztes Jahr festgestellt, dass sich was zum Thema Strategie tut, im Sinne von große Unternehmen denken darüber nach, wie sie strategisch an das Thema Kundenerlebnisse rangehen. Das hat uns sehr gefreut und aus der, ich sag mal, Willenserklärung ist dann im letzten Jahr auch tatsächlich Realität geworden, aber vor allen Dingen auf dem Papier. Das heißt, wir haben ganz tolle Strategien. Jetzt geht's um die Umsetzung. Und ich habe ja doch einige Zeit bei großen Strategieberatungsfirmen gearbeitet und habe festgestellt, das nützt alles nichts, wenn man nicht eigentlich aus einer Strategie in ein Betriebskonzept kommt. So, das ist eigentlich das, worüber ich momentan auch sehr viel in der Praxis rede, dass mich viele Leute fragen, so, ich habe jetzt strategisch festgestellt, wo ich bin, wo ich hin will und was die Mittel dafür sind. Wie komme ich denn jetzt tatsächlich in die Praxis? Wie sehen CX-Betriebsmodelle aus? Und das ist ganz spannend, diese Diskussionen zu führen. Die sind dann aber, und das liegt in der Natur der Sache, zum Teil sehr harzig, weil man natürlich Details bestimmen muss. Ja, welche Daten liegen vor? Welche Prozesse haben wir? Wie sehen die Fähigkeiten unserer Mitarbeitenden aus? Und das ist eben halt das, was notwendig ist, um sowas in den Betrieb zu überführen.
Ich bin ja immer der Meinung, vor allem große Unternehmen tun sich schwer, von einem theoretischen Plan in eine konkrete, spürbare Veränderung zu kommen. Bei kleineren Unternehmen ist das leichter, weil die auch weniger Lähmschicht in ihren Organisationen haben, die dann ihre eigenen Interessen versuchen noch durchzudrücken, was völlig normal ist. Seht ihr das auch so, dass die Umsetzung vor allem ein Problem der größeren Unternehmen ist als der kleinen? Wenn die sich mal entschieden haben, dann machen die es doch eigentlich ja. Schneller.
Das liegt aber auch so ein bisschen an der Branche. Also ich würde das weniger auf die Größe. Klar, ist Größe für Change immer ein Indikator. Ja, du musst halt mehr Leute mitnehmen. Das ist völlig klar. Das ist aber auch ein, ich sag mal, Common Sense. Was für mich eigentlich viel interessanter ist, sind die Branchenbetrachtungen. Weil wir haben Branchen, die sind seit Jahrzehnten profitabel und haben relativ wenig Need for Change. Ja, da kommt der Need for Change so langsam, aber sicher, also das ist auch kein Druck, sondern ein Drückchen. Wenn wir uns also die Schweizer Banken angucken beispielsweise, die jetzt anfangen, über solche Themen zu reden. Und auf der anderen Seite haben wir Unternehmen, die extrem mit knappen Margen unterwegs sind, mit einem riesigen Wettbewerb und die schon sehr, sehr weit in ihrem Change sind. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben ein wunderbares Leuchtturmprojekt von der Firma Mediamarkt Saturn. Ja, also die sind seit Jahren in einem Change aufgrund großen wirtschaftlichen Drucks. Und die haben durchaus die Strategie jetzt, dass sie sagen, wir müssen besser sein als der Wettbewerb und das kann man nur an Kunden Erlebnissen klar machen und deutlich machen. Und die haben sehr, sehr viel investiert, um eigentlich aus einem Management-Cockpit über eine Journey dann in die Veränderung zu gehen und zu sagen, was müssen wir denn anders machen? Wie müssen wir uns anders aufstellen im Betrieb, dass der Kunde bessere Erlebnisse bei uns hat, als wenn er beispielsweise das gleiche Gerät im Internet kauft?
Das ist ein guter Stichpunkt, wenn du sagst, wir müssen uns besser aufstellen. Wenn klar geregelt ist, wer was machen muss, dann kommt man sowieso auch besser in die Umsetzung. Deshalb gibt es ja sowas wie eine sogenannte Governance-Struktur. Da wart ihr letztes Jahr sehr positiv und dieses Jahr auch eher nicht. Wahrscheinlich hängen diese beiden Punkte jetzt auch gerade zusammen. Aber was ist aus deiner Sicht da passiert?
Die Spielregeln werden verhandelt in den Unternehmen und diese Verhandlung dauert länger, als wir gedacht haben. Also wenn man sich so typische Verhandlungen anschaut, dann ist ja immer die Frage, in welchen Gremien findet das statt? Und du musst erstmal zum Thema CX Gremien schaffen. So, und dann gibt's viele Unternehmen, die sind ein bisschen Governance müde und sagen, nein, bitte nicht noch ein Gremium, was ich dann unter der Geschäftsleitung abstimmen muss. Nichtsdestotrotz geht's ja nicht anders bei einem übergreifenden Thema wie dem Thema Kunde. Und das ist das, was uns auch ein wenig ernüchtert, weil offensichtlich auch wenig Ideen dafür vorliegen, wie solche Gremien aufgestellt sind und wie die zusammenspielen. Und das ist also ein ganz großer Vorteil von diesem Trendreport. Wir haben uns mal Gedanken darüber gemacht, wie sowas strukturell aussehen könnte und haben eben halt ein Sollbild vorgestellt. Ein Sollbild, was einerseits aufzeigt, wie eigentlich so ein Gremium sich zusammensetzt, wie es arbeitet und wie es vor allen Dingen Projekte, Weiterentwicklungsprojekte im Bereich CX freigibt und wieder in die Organisation integriert auf Basis von A, Kennzahlen, und B, Innovationen. Und ich glaube, dieser Zusammenhang ist vielen Leuten noch nicht wirklich klar. Deswegen sind wir ganz froh, dass wir es geschafft haben, sowas mal grafisch darzustellen, auch abgestimmt mit vielen dieser Leuchtturmprojekte, die wir in den letzten Jahren eigentlich beschrieben haben im Report.
Ich hatte auch einen Kunden, wo ich der Meinung bin, die setzen das richtig gut um, und das war sehr nah an diesem Governance-Modell. Also ich kann das tatsächlich empfehlen, sich mal anzuschauen. Ich fand das ist ein sehr klugen Angang und ist auch ein sehr praxisnahen Angang. Eine andere Möglichkeit neben dem Governance-Modell ist es ja auch, bestimmte Tools aufzusetzen. Und viele Unternehmen haben ein Voice-of-the-Customer-Programm aufgesetzt, in der Hoffnung, dass, wenn ich jetzt im Prinzip viele Impulse in die Organisation reinschicke und viele Mitarbeiter mit Kundenfeedback konfrontiere, dass ich auch dadurch eine kundenorientiertere Organisation praktisch von selber aufbauen könnte. Das scheint aus eurer Sicht aber irgendwie auch nicht so richtig zu klappen. Was läuft denn schief beim Feedback Loop?
Ja, das ist Wishful Thinking, was du beschrieben hast. Das ist absolut Wishful Thinking, weil weder geregelt ist, wo die Feedbacks hingehen, noch wie sie aggregiert werden. So, und das ist eigentlich für uns eigentlich momentan noch das Hauptproblem. Die Aggregation von Fließtext. So, und wir haben jetzt, also haben uns ja sehr, sehr lange auch auf die Suche gemacht nach sehr komplementären Praxispartnern, die den Trendradar fördern. Und da haben wir in der Firma Sensiv eigentlich einen ganz fantastischen Praxispartner gefunden, der genau da seine Spezialisierung hat. In der Zusammenfassung, in der kontextmäßigen Auswertung von Fließtext-Feedbacks, und zwar sowohl quantitativ wie auch qualitativ. Und das ist das, was ich ja eigentlich toll finde. Also du hast ja heute kein Problem mehr, qualitativ was zusammenzufassen, indem du KI dran setzt und Kategorien machst. Aber du hast eine große Schwierigkeit, Wirkungszusammenhänge und Wichtigkeiten eigentlich herzustellen. Und ich glaube, das ist der ganz große Mehrwert, den wir da sehen. Und da müssen Unternehmen erstmal verstehen, dass sie, wenn sie nur so eine Riesenlösung eigentlich da drin haben, wie Medallia oder Qualtrics, einfach noch nicht am Ziel sind, sondern sie müssen es dann so eigentlich aufbereiten, dass das auch jemand, der im Prinzip nur rudimentäre oder wenig Statistikkenntnisse hat, weil er den ganzen Tag entscheidet und sich weniger mit Statistik auseinandersetzt, dann auch verstehen kann. Und ich glaube, das Thema Umsetzung in Verständnis einerseits, Verständnis umsetzen in Maßnahmen andererseits und zum Dritten, und das ist eigentlich das Interessante, dann eigentlich das Feedback wieder zurückzugeben. Das ist ja das, worauf Harald immer so viel Wert legt. Also dem Kunden sein Feedback zurückzuspiegeln, der Gestalt, was ist denn jetzt damit passiert? Das ist, glaube ich, das, woran es hapert und wo Unternehmen eigentlich noch im ersten Schritt, ne, Zusammenfassung mit normaler Sprache, gesunden Menschenverstand, quasi am Arbeiten sind.
Mir ist noch was aufgefallen. Ich meine, im Prinzip kann man sich jetzt da sehr viel Mühe geben, diesen Prozess zu verbessern. Aber ihr prognostiziert ja sogar, dass man diese Mitarbeiterreaktion, die ich jetzt eigentlich noch besser auslösen möchte, in Zukunft sowieso durch KI-Agenten übernehmen würde. Also eigentlich können wir uns ja diesen Zwischenschritt sparen, wenn man so richtig verstanden hat, wie dann das ausschaut. Wie schaut das dann aus? Und ab wann ist sowas produktiv im Unternehmen überhaupt möglich?
Das ist, wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich Millionär. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist, da wäre ich reich und berühmt, würde keine Podcasts machen, würde irgendwo in der Sonne liegen und nicht hier am verregneten Bodensee sitzen. Wobei das schön ist. Nein, worum es mir geht, ist eigentlich das Thema, wenn wir über Agenten sprechen, Agentic AI. Ja? Agentic heißt ja handelt. So, das heißt ja, dass KI handeln kann. So, und da fangen wir jetzt gerade an. OpenAI hat das vorgestellt. Die haben die ersten agentischen Möglichkeiten vorgestellt. Das steckt aber in den Kinderschuhen. Was wir da haben, ist quasi eine erweiterte RPA, Robotic Process Automation. Jede Robotic Process Automation läuft auf Regeln, auf einem Regelwerk, ja? Und auch Agentic AI muss ich anlernen. Das heißt also, ich muss jetzt im Prinzip eigentlich erstmal Wissen generieren und dann eigentlich der AI sagen, was willst du denn mit dem Wissen machen, damit das funktioniert. So, und wenn ich das kann, dann kann ich natürlich wunderbar eigentlich solche Agenten aufsetzen. Aber jetzt ist ja die Frage, das passiert ja beim Kunden wahrscheinlich auch. So, und dann eben halt lebendiger Kunde zu Mitarbeiteragenten gebe ich 2 bis 3 Jahre. Aber es wird nochmal 2 bis 3 Jahre dauern, bis eigentlich der Kundenagent mit dem Mitarbeiteragenten redet. Ja, also, dass der Kunde sagt, das Produkt, was ich da bekommen habe, das funktioniert nicht. Klär mal mit Amazon ab, was denn da jetzt ist mit. So, dann geht eben halt hinten sein was weiß ich, Siri, Alejandra, wie die Dinge alle heißen, und klärt das mit dem Anbieter ab. Und da merkt kein Agent was, also kein Mitarbeiter was von, und da merkt wahrscheinlich auch der Kunde nichts von. Vor allen Dingen ist der dann nicht mehr in der Warteschleife. Und das dauert aus meiner Sicht 6 bis 10 Jahre.
Das heißt also, im Prinzip haben wir trotzdem immer noch die Mitarbeiter, die sich dann aufschalten auf so einen Prozess. Und weil es die auf längere Zeit auch noch gibt, betont ihr ja auch, dass die Employee Experience und die Möglichkeiten, die KI geben, diese Erfahrungen der Mitarbeiter an ihrem eigenen Arbeitsplatz zu verbessern, dass das so ein wichtiger Aspekt wäre, weil nur dadurch sichergestellt ist, dass Unternehmen auch dafür sorgen können, dass die Kundenerfahrung gut ist, wenn die Mitarbeitererfahrung gut ist. Was läuft aus eurer Sicht denn in dem Bereich heute schon gut? Und wo sollten Unternehmen schleunigst nachlegen?
Also, was gut läuft, ist, dass man verstanden hat, dass Produktivität auch was mit Systemen zu tun hat, ja. Das heißt also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass AI und Agenten im Sinne des Pareto-Prinzips 80% der einfachen Fälle übernehmen, bleiben die komplizierten Fälle. So, die komplizierten Fälle, das bedeutet im Normalfall, dass man mit mehr als einem System zu tun hat, auf der Suche nach einer Lösung. So, und jetzt geht es eigentlich darum, zum einen die Architekturen zu vereinfachen, da sind wir aber voll in der Technologie drin, und zum anderen dann eigentlich auch so eine, ich sag mal, Arbeitsplatz, in einer Arbeitsplatzdenke zu arbeiten. Und das fängt jetzt gerade an, und das finde ich eigentlich ist so ein ganz großer Hebel auch, um über Experience als solches zu reden. Wie sieht denn der Arbeitsplatz eines Vertrieblers aus? Wie sieht denn der Arbeitsplatz zukünftig eines Mitarbeiters im Service aus? Wie sieht der Arbeitsplatz, der integrierte Arbeitsplatz eines Mitarbeiters im Marketing aus? Ja? Und damit meine ich sowohl den physischen als auch den digitalen Arbeitsplatz. So, und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann kommen wir in das Thema Spaces rein. Wie sehen Spaces aus, an denen Kunden und Mitarbeiter miteinander reden? Und warum müssen die anders aussehen als das, wo der Mitarbeiter dran arbeitet? Das ist ja etwas, was ich nie verstanden habe, weswegen man einzelne Sichten für den Mitarbeiter macht und komplett andere Tools für die Kollaboration zur Verfügung stellt. Und ich glaube, da haben wir ganz großes Arbeitsfeld, was aber auch besonders interessant ist, weil Stichwort Governance, da verhandeln wir die Spielregeln des Miteinanders. Ne? Also das wird interessant in den nächsten 2-3 Jahren.
Zusammenfassend kann man aber jetzt sagen, das habe ich jetzt mal so mitgenommen für die Dimension People, dass wir 2025 im Mittel vielleicht eher wieder ein bisschen weiter weggekommen sind von dieser kundenorientierten Unternehmenskultur, als wir das in den letzten Jahr mit einem sehr positiven Beigeschmack promotet hatten. Also das ist ja etwas schwieriger geworden.
Also es ist, ich sag mal, das Ganze wächst langsamer, aber es wächst. Ja, und das ist ja immer das Schöne, dass wir sagen können, da wird viel dran gearbeitet. Und wir sehen auch durchaus Erfolge. Also es ist nicht so, wie ich das jetzt gerade beim Kollegen Staus gesehen habe, dass also diejenigen Unternehmen, die sich viel mit CX beschäftigen, wesentlich weniger erfolgreich sind. Also das ist, glaube ich, in der letzten Konsequenz dummes Zeug und basiert auf einer Selbsteinschätzung. Ja, und eine Selbsteinschätzung hat immer was mit Stimmungen zu tun. Ja, die Stimmung ist nicht gut. Ja, klar, weil es kompliziert ist. So, und jetzt ist aber die Frage, wie vereinfachen wir das und wie kommen wir denn zu Betriebsmodellen? Und ich glaube, dass dieser Stimmungsabschwung, ja, auch eine ganz wichtige Stufe im Lernen ist, ja. Wenn wir uns so die Stufen des Lernens anschauen, ja, dann kommt ja nach der unbewussten Inkompetenz, doof, aber glücklich, die bewusste Inkompetenz. Ja, wo, da ist man nicht mehr ganz so glücklich, aber man ist halt immer noch doof und muss sich ein bisschen damit beschäftigen, wie kommt man denn jetzt aus diesem gefühlten Druck raus und schafft intelligente Lösungen. Und wir haben ja genug Unternehmen, die damit erfolgreich sind. Ich meine, wir haben 7 Leuchtturmprojekte im Report, die zum Teil extrem tolle Sachen machen. Ja, guck dir Inner Swiss an, das ist eigentlich total, ich will nicht sagen langweiliges Unternehmen, das ist ein Unternehmen, was eben halt vor allen Dingen den Kunden- und Abrechnungsservice für 2 große Stromanbieter macht, Strom- und Gasanbieter. Ja, und was wir da sehen ist, die haben als allererstes mal an der Wahrnehmung des Kunden gearbeitet und haben eine ganz tolle Unternehmenskultur hergebracht, um damit dann eigentlich auch wirklich Prozesse zu verändern. Und ich glaube, die Leuchtturmprojekte sollen das sein, was sie sind, einen Leuchtturm darstellen. Und insofern, ich sehe es nicht so kritisch. Ich glaube, um mit Peer Steinbrück zu reden, nur unter Druck wird aus Kohlenstoff ein Diamant.
Sehr schön. Du hast auch schon angesprochen, die Prozesse, die dabei helfen, so eine Unternehmenskultur auch zu fördern. Und damit sind wir bei der zweiten Dimension, nämlich den Prozessen, die sich schwerpunktmäßig, ist mir aufgefallen, jetzt mit dem Thema Customer Journey bei euch auseinandergesetzt haben. Customer Journey ist eigentlich, wird eigentlich seit Jahren gehypt, immer mit einem unterschiedlichen Schwerpunkt. Und ich glaube, es ist relativer Common Sense in den Unternehmen geworden, dass du in Journeys denken musst. Ihr stellt vor allem heraus, dass wir heute über Journey Management reden und nicht mehr über Journey Mapping.
Ja.
Was ist denn aus deiner Sicht wirklich entscheidend zu wissen, wenn man über Customer Journeys redet, wenn man die verstehen will? Was muss man da begriffen haben?
Also man muss als allererstes mal begriffen haben, dass es nicht genügt, eine lineare Journey aufzustellen. Journeys sind nicht linear, ja, sondern Journey besteht aus einer Abfolge eigentlich von Schritten, von Gefühlen und von der Nutzung von Touchpoints durch Personas, ja, also durch Menschen, die wir versuchen, im Unternehmen in irgendeiner Art und Weise sichtbar zu machen. So, und was dabei wichtig ist, ist eigentlich, wenn wir jetzt von diesen drei Dingen ausgehen, Journeys, Touchpoints, Menschen, Gefühlen, sind vier. Siehst du, ich kann schon nicht mal mehr zählen. Ich kann zwei Dinge lesen und schreiben und reden, aber nicht zählen. Wenn man diese vier Dinge nimmt, dann merkt man, dass es langsam aber sicher kompliziert wird. So, und jetzt ist diese gute alte Brown Paper Methodik eine schöne Möglichkeit zum Starten. Aber wenn wir Journeys haben, dann müssen wir doch das mit eigentlich unseren Kennzahlen verknüpfen, mit unserem Feedback. Ja, wir haben ja eben über Feedback Loop gesprochen. Sprechen nachher wahrscheinlich auch noch über das Thema Zusammenstellung von Kennzahlen. Aber wichtig ist doch bei einer Journey, dass man versteht, wo hakt's denn gerade? So, und zwar gerade. Das heißt also, auf welche Journey muss ich mich konzentrieren? Da komme ich wieder mit dem wunderbaren Leuchtturmprojekt bei Mediamarkt Saturn, dass die wirklich in der Lage sind zu sagen, okay, wenn eine Kennzahl in einer Journey ein Problem darstellt in einem Land, dann wird sich die Journey besonders gut angeguckt, die wird dokumentiert in einem Journey Management Tool und es werden die entsprechenden Daten dahinter gelegt. Und das ist ja eigentlich was Schönes, das eigentlich auch aus der Governance herauskommt, dass wir eben halt wirklich ein verbesserndes, sich selbst verbesserndes System haben.
Also diejenigen, die sich das angucken, haben auch gleichzeitig das Mandat, an der Verbesserung zu arbeiten.
Genau, und das eben, die arbeiten an der Verbesserung und dann übergeben sie das wieder in die operative Organisation zurück. Das heißt also, das gute alte Change-Modell von Unfreeze, ja, verbessern und dann wieder Freeze im Sinne von organisatorischer Freeze in der einzelnen Organisation. Also es ist ja immer toll, mit gebildeten Menschen sich zu unterhalten. Das ist hier etwas, was auch organisatorisch sehr, sehr gut funktioniert tatsächlich.
Um das zu tun, muss man Methodenverständnis haben. Man muss im Prinzip einen für das Unternehmen geeigneten Zugang zum Persona-Konzept haben. Man muss wissen, wie Jobs to be done Methodik angewendet werden kann. Und man muss auch analytisch, ehrlich gesagt, einiges drauf haben, um dann so schnell, wie jetzt in dem Fall von Mediamarkt Saturn, die ja auch mal hier im Podcast waren, handeln zu können. Wie etabliert sind denn diese Methoden in den Unternehmen tatsächlich schon? Also irgendeiner kennt schon irgendeiner, der es irgendwie schon mal gehört hat, aber ist es so etabliert, dass man sagt, das ist jetzt auch ein Standard in der Arbeit?
Das ist eine Kulturfrage. Das ist also, ich sag mal, erstmal überhaupt die Erkenntnis, dass Methoden wichtig sind. So, und das ist, heute laufen ja immer noch selbsternannte Influencer rum, die sagen, wir haben zu viel Methodik, wir müssen eigentlich mehr machen. Totaler Blödsinn. Es ist reine Methodik und die unterscheiden sich, wenn ich so die einzelnen Methodenelemente anschaue. Personas hat heute quasi jeder, ja? Jeder hat sich mal Gedanken darüber gemacht, wie sieht mein Kunde aus? Wie kann ich den in irgendeiner Art und Weise auch visualisieren? Ob das nun mehr oder weniger Personas sind, ist die andere Frage. Jobs to be done. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das geht verloren. Also die Kernfrage eigentlich, was ist der Job to be done jeder Persona? Was ist der Antrieb, überhaupt eine Customer Journey zu starten? So, und wo in der Journey sind dann eigentlich die Stolpersteine? Das erfordert Analytik. Einerseits aber ein ganz tiefes Verständnis von Jobs to be done und das ist nicht da. Das bemängeln wir an 6 oder 7 Stellen im Report, dass das eigentlich ein Element ist, was in den Unternehmen besser etabliert sein müsste. Aber auf der anderen Seite, das ist ein fortlaufender Prozess. Ich freue mich ja jetzt überhaupt erstmal, dass jeder verstanden hat, was ist eine Journey, dass jeder verstanden hat, was ist eine Persona. So, und jetzt gehen wir einfach mal einen Schritt weiter, Schritt für Schritt. Also wir drehen ja nicht das Rad zurück, sondern wir versuchen, dem mehr Geschwindigkeit zu geben.
Ich finde es schön, dass du gesagt hast, dass man den Job der to be done ist, oh mhm. Mann, hey, das muss man jetzt mal ins Deutsche rüberbringen. Also den Job to be done, den zu verstehen, ja. Das ist noch nicht ganz so gelungen. Und da kommt jetzt ja. was ins Spiel, was ihr Outside Insights nennt, ja. was ja genau mein Ding ist. Eigentlich mhm. muss ich den Kunden noch nur fragen, was sein Job to be done ist. Und ich muss ihn erforschen. Und ja. ich muss im Prinzip auf Basis von bestimmten Handlungsweisen Rückschlüsse ziehen können, was wohl sein vermuteter Job to be done war. Auch da hat sich ja ganz viel durch KI ergeben und das kann zum Teil ja auch jetzt sehr wertvoll, du hattest zum Beispiel bei der Textanalyse ja schon gesagt, sehr wertvoll auch in die Journey-Analysen mit einfließen. An welchen Stellen stellt ihr denn fest, dass man Outside Insights jetzt deutlich stärker nochmal nutzt im Vergleich zu vorher?
Vor allen Dingen, wenn es darum geht, Fließtext-Feedbacks zu konsolidieren. Und aus den Fließtext-Feedbacks ergibt sich ganz häufig auch der Job to be done. Warum hat sich jemand geärgert? Was ist denn die, um das ins Deutsche zu übersetzen, zu erledigende Arbeit, die der Kunde gerade in irgendeiner Art und Weise erledigen will und wodurch wird er daran gehindert? Da können wir durch KI wahnsinnig viel lernen. Das sehen wir auch daran, dass also beispielsweise bei unserem Förderer 4, bei unserem Förderer Sensiv, BS dass überall eigentlich das Thema AI und Analytics einfließt, um Dinge smarter und transparenter zu machen. Ja, das ist eben halt vieles vom Job to be done ergibt sich auch aus dem Kontext. Also ich hatte das im letzten Report, im 24er Report ja schon schön aufgezeigt, wenn eine BSI beispielsweise über die Kundenakte geht, also über die gesamte Kundenhistorie und daraus ein Bild macht, mit generativer AI, dann hilft das natürlich in Branchen wie dem Banking, wo 90% einfach reaktiv ist, ja, und auf Kundeninteraktion zurückzuführen ist, wunderbar zu verstehen, wer der Kunde ist, wenn der Kunde anruft. Ja, oder wenn der in die Filiale kommt oder wenn der sich sonst auf irgendeinem Sponsoring-Event mal mit seinem Banker unterhält. Und das finde ich eben halt so toll an diesen KI-Geschichten, dass ich eigentlich sehr viele Sachverhalte zusammenfassen kann und vor allen Dingen, dass ich da beispielsweise auch Bilder draus machen kann. Also, dass ich das Verständnis von Menschen fördern kann, ohne dass die stundenlang lesen müssen, indem entweder ein Text zusammengefasst wird oder ein Bild draus gemacht wird. Das ist klasse.
Ich finde ja auch, dass relativ viel möglich ist, aber meiner Meinung nach ist das, was fehlt, ist so ein Gesamtplan oder vielleicht auch wieder so einen ganz klaren Methodenkanon, den man dann einhalten möchte, um genau diese Bilder zu entwickeln. Glaubt ihr, dass die Kompetenzen, die man jetzt benötigt, mit den neuen Möglichkeiten, um die Insights aus diesen Kundeninformationen oder Kundendaten tatsächlich zu generieren, dass die ausreichend vorhanden sind? Oder beziehungsweise an welchen Stellen, glaubst du, müssen Unternehmen vor allem noch mal ein bisschen nachschulen?
So, also wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten und für das erste, für deinen ersten Hinweis, den vernünftigen Gesamtplan zu machen, muss ich dich ja in meine Nachtgebete einschließen, lieber Peter. Ja, das ist genau das, was die Unternehmen nämlich größtenteils nicht machen. Es fehlen immer noch Strategien, es fehlen Betriebskonzepte, wo die einzelnen Dinge, es werden ja ganz viele einzelne Baustellen eigentlich gemacht, aber es wird nicht in den Gesamtplan gegossen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist dann eigentlich zu sagen, wie wird dieser Gesamtplan mit Prozessen und IT, also Technologie, unterfüttert. Und zwar mit wenig Tools. Und nicht mit 30, 40, 50 Tools. Also wenn ich mir so einen Technology-Stack anschaue von Großunternehmen, ich habe gerade mit dem Lars von Sartorius wunderbar darüber geredet, dann stellen wir fest, das sind viel zu viele Tools. Es sind viel zu viele Tools, die wenig konsolidiert werden und so. Und da kommt das, was ich eben gesagt habe, bei der Employee Experience wieder ins Spiel, Arbeitsplätze. Ja, und da geht's mir darum, einen Arbeitsplatz so aufzubereiten, dass auch mit Fähigkeiten hinterlegt ist. So. Und die Fähigkeiten, wo man nachschulen muss, ergeben sich aus der Gestaltung der Arbeitsplätze, die sich daraus ergibt, was eigentlich die Aufgabe der Personen ist. Ja, und das ist noch zu wenig eigentlich durchdacht worden in Form eines Gesamtplans im Unternehmen. Das heißt also Aufgaben, ja, und dann eben halt das Thema Kompetenzen und Verantwortung, ja. Also das Thema hatten wir ja schon seit längerem, so etwas darzustellen, aber eben halt mit entsprechenden Arbeitsplätzen zu unterfüttern, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Jetzt schlagen wir mal noch einen anderen Bogen, weil Kundenfeedback hat ja die schöne, wenn es richtig gemacht wird, kannst du ja aufzeigen, was mein Angebot als Unternehmen dem Kundenwert ist, also was für einen Wert ich für den Kunden generiere. Ihr habt aber auch beobachtet, und das finde ich eine sehr wichtige und auch von mir absolut geteilte Beobachtung, dass man heute sehr viel offener und sehr viel klarer auch über den Wert des Kunden fürs Unternehmen nachdenkt im Rahmen von Value Management. Was bedeutet das konkret für Unternehmen, wenn sie sich mit Value Management auseinandersetzen, und was bedeutet das für die Kunden?
Dass man heute ganz wunderbare Dinge machen kann. Man kann drei Informationen miteinander kombinieren im Unternehmen. Und zwar ist das der Wert, den der Kunde heute bis heute eigentlich hat, der zukünftige Wert, also im Sinne von Cross- und Upselling-Möglichkeiten, und die Frage, wie lange eigentlich diese Beziehung überhaupt dauern wird, also eine Prognose über die, ich sag mal, Wechselwahrscheinlichkeit oder umgekehrt gesprochen Loyalität. So, und wenn man diese drei Informationen hat, dann ergeben sich daraus vier mögliche Verkaufs- und Beziehungsstrategien. Die erste Beziehungsstrategie ist, ich kann dem Kunden was verkaufen. So, und da sind wir so im Bereich von Next Best Product. Ja, und es ist erstaunlich, wie heute Software-Suiten, wie beispielsweise eine BSI, in einer rasenden Geschwindigkeit über den Kundenstamm gehen und vergleichen, welche Kunden haben welche Produkte gekauft und wie wahrscheinlich ist es dann für den Kunden, den wir hier haben, durch einen Paarvergleich mit anderen Kunden, ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung zu kaufen. BSI spricht davon Elements. Und das Thema Elements ist anders ausgestaltet für eine Versicherung wie für eine Bank oder für eine Telco oder für einen Stromanbieter. So, das finde ich eben halt schon mal richtig, richtig gut. Das zweite ist das Thema Churn, ja, Churn Prediction. Das hat man auch völlig unabhängig eigentlich gemacht, genauso wie das Next Best Product. Ja, das sind dann zwei unterschiedliche Indikatoren und dann kann der Mensch, der den Kunden gerade betreut, oder der Marketingmensch, der Kampagnen plant, sich daraus so rausinterpretieren, was er gerade will. Ja, heute sagen wir ganz klar, wir können feststellen, wem kann man was verkaufen, wen müssen wir loyalisieren, wer ist eigentlich heute und morgen nicht profitabel und wer wird von selbst eigentlich gehen, und das ist vielleicht gut so. So, das heißt also auch, wenn wir diese vier Aktionen haben, bleibt eine fünfte Aktion, die eine Nicht-Aktion ist, nämlich mit dem Kunden nichts machen. So, das ist ja immer das Tolle, ja. Also ich finde ja Beziehungen auch toll, wo man miteinander schweigen kann, weil gerade alles in Ordnung ist. So, das ist aber in der Logik von Marketingabteilungen ganz, ganz selten vorgesehen, dass man mit dem Kunden auch schweigen muss. Da ist jemand im Marketing und sagt, das kann ja gar nicht sein, wir müssen was mit dem Kunden machen. Dieser Kunde ist irgendwie, der ist zwar nicht wechselbereit, wir können ihm auch nichts verkaufen, aber wir müssen irgendwas mit dem machen. So, und ich glaube, dass diese Hektik vielleicht gar nicht mal so gut ist für die Kundenbeziehung.
Was natürlich, wenn man sich da Dinge einspart, auch wieder Kosten einspart, und das passt sowieso jetzt gerade ganz gut in die Zeit, wenn wir da effizienter werden. Genauso wie auch die Strategie, sich vom Kunden auch mal zu trennen, wenn sie nachhaltig eigentlich nur Verluste fürs Unternehmen bedeuten, was man ja lange Zeit auch, ging es eher um Wachstum, und da ist es eher schädlich, wenn du Kunden wieder verlierst, und ich glaube, das ist bestimmt eine gute Geschichte, auch im Sinne des CX-Managements, wenn man da klar unterscheidet, wer bringt was und wer ist eigentlich eher Ballast.
Ja, wir müssen einen alten Begriff nochmal wiederbeleben, lieber Peter, und das ist der eigentlich des Customer Relationship Managements. Ja, also das Thema ist leider sehr, sehr, sehr versoftwert worden, also sehr stark in die Technologie-Ecke getrieben worden, aber das Thema der Beziehungsgestaltung ist ja im Prinzip eigentlich das Hauptthema, und wenn wir über Werte reden, reden wir ja auch nicht über den Wert des Kunden, sondern wir reden über den Wert der Beziehung. Und um da mal den letzten Punkt nochmal aufzugreifen, wenn wir CX richtig machen, haben wir zu viele Interaktionsmöglichkeiten. Das heißt also so etwas wie ein Kollisionsmanagement, also ein Management, was eigentlich die wertvollste Aktion oder Nicht-Aktion ist für die Beziehung. Das ist das, was heute eigentlich den Schritt von ganz okay zur wirklichen nationalen oder Weltklasse bedeutet.
Themenwechsel nochmal. Ihr habt auch mit den Begriffen bisschen was angestellt, und gestolpert bin ich persönlich über die Ablösung des Begriffs Omnichannel Management durch Multi-Experience oder Multi-Experience Management, was ja ursprünglich von Gartner kommt.
Jo.
Warum meint ihr denn mit Multi-Experience Management wirklich etwas anderes als mit Omnichannel Management?
Das ist genau eigentlich das, was ich eben gesagt habe. Das ist der Relationship-Begriff. Omnichannel bedeutet ja im Prinzip, ich habe überall die gleichen Informationen vorliegen über den Kunden und kann auf seine Historie, ich kann auf seine Interaktionen, ich kann auf seine Handlungen zurückgreifen, ja, auf seine Einstellung. Jetzt geht es mir darum, dass wir das mit drei Dingen anreichern. Und das erste und wichtigste ist für mich eigentlich der Wertbegriff. Ja, das heißt also, wie ist denn der Kunden wert? Und ist eine Interaktion, die wir haben, eigentlich über den entsprechend angestrebten Kanal des Kunden überhaupt logisch und wertvoll? Also sprich, bringt die was? Ist die profitabel? So. Und ich glaube, das ist so der allererste Punkt. Der zweite Punkt ist für mich eigentlich die Frage, auch passen die einzelnen Interaktionen zueinander? Das heißt also, haben wir eigentlich eine kontextbezogene Interaktion mit dem Kunden? Das heißt also, können wir wirklich eine Beziehung fördern, sowohl auf der Wert für das Unternehmen als auch auf der Wert für den Kundenbasis? Und das kannst du eben halt nur, wenn die einzelnen Experiences nicht im Sinne einer Gesamterfahrung, sondern die einzelnen Erlebnisse so zueinander passen, dass sie aufeinander aufbauen. Und das ist der ganz große Unterschied. Und zum Zweiten finden wir den Kanalbegriff schwierig. Das haben wir 2022 im Report relativ deutlich gemacht, als wir diesen Wechsel eigentlich vorgenommen haben, dass wir wegkommen müssen von der Kanallogik. Das heißt also, dass ein Kanal quasi nur ein Transportmittel ist für eine Botschaft, die das Unternehmen an den Kunden transportieren will. Es geht uns um Erlebnisse und die Erlebnisse speisen sich zu über 70% für den Kunden aus Dialogen. Ja, das heißt also, das gute alte Dialogmarketing, was wir irgendwann mal eigentlich sehr statisch gehabt haben in den 80er, 90er Jahren, das erfährt hier jetzt eine Renaissance dadurch, dass wir Dialoge möglich machen und dass die Dialoge auch wie in der guten Beziehung, wie beispielsweise in einem Podcast, aufeinander aufbauen.
Mhm. Schön den Ball zurückgespielt.
Toll, nicht?
Ja, sehr, sehr wunderbar. Jetzt bin ich auch versöhnt mit der neuen Begrifflichkeit. Ich abschließend zu diesem Thema Prozess. Ich weiß, dass du ein ganz großer Freund bist eines CX-Cockpits mit allen möglichen Daten drin. Ich habe das auch schon unter den unterschiedlichsten Begrifflichkeiten und Namen vom Management-Informationssystem bis zu, weiß der Teufel was, 360 Feedback, bla bla, schlag mich tot, Business Intelligence-Cockpits gesehen. Es hilft dann immer sehr, wenn man sagt, was müsste denn da wirklich drin sein, weil dann wird es auch nachvollziehbar und es ist dann schwer genug, diese Daten herbeizuschaffen. Was muss in einem CX-Cockpit für ein Unternehmen wirklich unverzichtbar drin sein und was gehört da nicht unbedingt hinein?
Das sind eigentlich drei Dimensionen. Du musst drei Dinge miteinander verheiraten. Das, was wir tun als Unternehmen, die Prozesse, das, was der Kunde davon wahrnimmt, ich sag mal, der CX-Score in einem NPS, in einem Customer Effort Score, in der Kundenzufriedenheit, also über die Begrifflichkeiten habt ihr ja schon lange und deutlich auch mit der Maxi mal diskutiert, und die Geschäftskennzahlen. Weil ein ganz großer Part eigentlich oder ein ganz großer Widerstand gegen das CX-Konzept kommt häufig aus dem Top-Management, weil die sagen, was bringt uns das? So, und diese Antwort, what's in for me? Können die Softwareunternehmen heute zu wenig geben, weil sie nicht standardmäßig solche Cockpits haben und weil sie vor allen Dingen nicht den Wirkungszusammenhang untersucht haben zwischen dem, was wir tun, dem, was davon dem Kunden im Gedächtnis bleibt, weil wenn wir irgendwas tun, was der Kunde überhaupt nicht wahrnimmt, ja, dann können wir es auch nicht messen. So, und dann schlussendlich dem, was der Kunde wahrnimmt zwischen dem, was der Kunde tut. Weil das ist ja dann auch immer ein Unterschied, ob ich nur was sage, ob ich was gut finde oder ob ich das dann tatsächlich meine und damit Handlungen verknüpfe wie eine Weiterempfehlung oder tatsächlich einen Wiederkauf.
Wobei, das sind genau die drei Aspekte, wo es eben im praktischen Tun dann eben doch nicht trivial ist. Am leichtesten kriegt man ja die Prozesse noch einigermaßen in den Griff. Aber schon bei der Wahrnehmung von einer Veränderung wird es unglaublich schwierig, weil du, ab wann spüren denn die Mehrheit der Befragten tatsächlich, dass sich was geändert hat? Oder wie viel habe ich da noch drin, die ich schon befragt habe, bevor sich das eigentlich verändert hat? Uff, sieht man so einer 42%-Zahl ja nicht wirklich an, die da sehr zufrieden sind. Und dann der Link zum, was bringt es denn wirklich, Sinn von ROI, ist und bleibt schwierig. Also ich meine, ich gebe zu, es ist interessant, das alles da drin zu haben. Aber gibt es Beispiele, wo das wirklich auch gut gelungen ist? In euren Leuchtturmprojekten zum Beispiel?
Ja. Also ich glaube, dass wir heute sehr stark steuernd einwirken können in der Versicherung, in der Bank. Und dass wir heute eigentlich auch da ganz genau wissen, wo müssen wir denn überhaupt regelmäßig messen? In welchen Perioden müssen wir messen? Und wie bringen wir dann die von dir angesprochene Periodizität da rein? Und wenn es trivial wäre, Peter, müssten wir beide uns nicht drum kümmern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ich glaube auf der anderen Seite, das ist die Notwendigkeit, heute eine Business-Case-Logik eigentlich zu haben. Und es gibt Infrastrukturprojekte, aber du kannst nicht sagen, das ganze Thema CX ist ein Infrastrukturprojekt. Ja, weil du kannst natürlich in Sachen Geschwindigkeit, in Sachen Wahrnehmung und in Sachen Geschäftszahlen relativ viel messen und in Zusammenhang miteinander stellen, das wird einfach von dir erwartet. Ja, du kannst nicht, und das ist auch ganz wichtig, also du kannst nicht für eine CDP sagen, was ist der Business Case? Ja, oder für ein CRM-System. Ich sag dann auch immer, ja, Leute, das ist wie das Gehirn des Unternehmens und haben Sie schon mal einen Business Case für ein Gehirn gesehen? Ja, aber schlimm ist ohne, dann ist ein Business Case auch gar nicht mehr machbar. So, das ist eigentlich genau der Punkt. Also du hast Dinge, die sind Infrastruktur. Und du hast eben halt eine ganze Menge Interaktionspunkte, wo du sagst, da lege ich einen Business Case dahinter. So ein schönes Business Case Thema ist das, was die Signal Iduna gemacht hat in unserem Leuchtturmprojekt. Da hat der Dominik Orbach eigentlich dieses ganze Thema eigentlich der Kampagnen, der Marken- und tonalitätskonformen Kampagnen an den Kunden sich angeschaut und gesagt, was müssen wir denn tun, um hier einzelne Dinge zu automatisieren. So, das ist für mich sehr, sehr lesenswert, weil der Business Case ist relativ klar. Ja, gleiches gilt für Gate Gourmet, also für die Überlegung, wie kann ich auf einen Kundenlebenszyklus im B2B, und das ist sehr geiler Case aus meiner Sicht, eigentlich Standardkampagnen drauflegen. Und was bringen die beispielsweise in Bezug auch auf die Reduktion von Arbeitszeit? Wir haben da also einen Business Case sogar mal dargestellt im Report. Und das ist hochgradig interessant, sich das anzuschauen, weil das natürlich auch dafür dient, wie überzeuge ich denn meine Entscheidungsträger? Und wenn ich mich so in der Community umhöre, lieber Peter, dann haben wir immer noch neben den spärlich gesäten Leuchtturmprojekten doch viele, viele, viele Anspruchsgruppen, die hier auch deinen Podcast hören, die sich fragen, wie kriege ich denn die Mittel im Unternehmen dafür und wie kriege ich eigentlich die Alliierten, um damit mitzumachen? So, und ich glaube, dass so ein Cockpit dafür einen ganz, ganz wichtigen Hebel darstellt.
Du hast jetzt schon viel über Infrastruktur und Business Case für Dinge, die nicht Infrastruktur sind, geredet, was ein wunderbarer Übergang ist zur dritten Dimension, nämlich der Technologie, die sehr häufig eben eigentlich eher der Infrastruktur zuzurechnen ist. Und da zerfällt das Bild aus meiner Wahrnehmung heraus in zwei Teile. Zum einen gibt es da Themen, die es immer noch nicht richtig geschafft haben, obwohl sie immer wieder gehypt werden. Also sind zum Beispiel, ich frage mich, sind Augmented oder Virtual Reality, sind die eigentlich auch schon so tot wie das Metaverse? Oder zucken die noch ein wenig?
B2B zuckt das noch ein wenig, aber so alles in allem ist das für uns mit mangelnder Spannung verbunden, weil da hat man vor zweieinhalb Jahren, vor drei Jahren viel drüber geredet, als der Herr Zuckerberg da was gemacht hat. Aber das ist im Prinzip komplett tot, weil es einfach keine Business Cases gibt. So, die wird es irgendwann geben. Es ist völlig klar, dass wir da irgendwann irgendwas sehen werden. Aber da brauchen wir zwei Dinge. Wir brauchen auf der einen Seite eine andere Hardware-Infrastruktur. Ja, und auf der anderen Seite brauchen wir dann genug Leute, die eigentlich in diesem, wie auch immer, Virtual Reality Metaverse drin sind und so etwas nutzen, dass sich da die Geschäftsmodelle eigentlich rechnen. So, und solange das nicht der Fall ist, es ist momentan nicht der spannendste Baustein.
Aber es gibt spannende Bausteine. Und das sind dann zum Beispiel diese Themen wie CDP, also Customer Data Platforms, Customer Analytics oder Conversational AI. Vor allem die ersten beiden sind in vielen Unternehmen mittlerweile schon relativ weit umgesetzt. Und warum findet ihr das so erfreulich?
Weil es Realtime möglich macht. Ja, also das Tolle aus einer Beziehung ist ja, dass man reagieren kann. Auf den anderen empathisch und umgehend. Und empathisch kannst du nur, wenn du verstehst, was der will, und umgehend dann, wenn du die Informationen zur Verfügung hast, das dann auch tun zu können. So, und ohne eine CDP wird das eben halt relativ schwierig. So, und das ist eben halt das, was ich noch sehe. Wir haben hier in der Schweiz noch ganz, ganz viele Unternehmen, die nehmen beispielsweise Kundenbeschwerden und speichern die statisch in irgendwelchen Datenbanken ab. Ja, dann sage ich, wie versucht ihr sowas denn auszuwerten und vielleicht auch für mal Entscheidungsträger darzustellen? Und dann kommt sowas wie, ja, so, da kommen zwei Studenten und die lesen das dann alles durch und die versuchen das dann zu klassifizieren. Und meine Herren nochmal, also so kannst du natürlich nicht arbeiten, wenn du AI einsetzen willst. Da brauchst du doch nicht mehr den Studenten, der das per Hand macht, sondern du brauchst im Prinzip eigentlich eine Datenplattform, ja. So, und ob du das nun Customer Data Platform nennst oder, also ich habe jetzt ganz häufig in diesem Jahr auch den Begriff Adoption Data Platform gehört, wenn Unternehmen beispielsweise schon eine Analytics-Infrastruktur haben, dann kommt häufig die Frage, ja, warum brauchen wir noch eine Customer Data Platform? Naja, um das Thema Realtime aus allen Datenquellen zusammenzuziehen und überhaupt so etwas zu machen wie Personalisierung. Weil wenn ich das nicht kann, dann kann ich zwar personalisieren, aber ich personalisiere immer irgendwie so spät. So, das ist immer so, wie wenn du einen Typen hast in einem Podcast, der seinen Satz nicht oder nur sehr langsam fertig macht.
Ja, das schneide ich aber dann zusammen. Stichwort Personalisierung. Ihr ersetzt ja auch, und es ist die weitere Begriffsersetzung, wo ich auch erstmal gestolpert bin, den Begriff der Marketing Automation durch Personalization oder Personalisierung. Warum fasst ihr die Automatisierung jetzt so viel weiter als die reine Marketing Automation?
Weil ganz viel Automation auch im Service oder im Vertrieb stattfindet.
Mhm. Was vorher nicht so der Fall war.
Das war absolut nicht der Fall. Also gerade im Vertrieb, da hast du einen Vertriebsbüffel gehabt in vielen, vielen Branchen, also den Verkäufer. Und der Verkäufer hat gesagt, ich mache hier alles und der Kunde gehört mir. Aufgrund des Drucks, beispielsweise im Vertrieb, Anzahl Termine, Beratungstermine zu machen. Ja, in einigen Branchen kannst du das gar nicht mehr leisten, sondern du musst auch in der Vorbereitung sehr viel Dinge zusammenstellen. Ja, wenn der Kunde dich nach Referenzen fragt, musst du die Referenzen at a fingertip zur Verfügung haben. Und ich glaube, dass das heute ganz wichtig ist, dass wir hier personalisieren und vor allen Dingen individualisieren können. Also die Personalisierung ist ja im Prinzip, ich nenne eigentlich in jedem Satz, den ich sage, komm mal lieber Peter, den lieben Peter. So, und das ist ja nicht im Prinzip das, was du willst, sondern du möchtest ja, dass ich individuell auf dich eingehe mit den relevanten Informationen, die für dich wichtig sind und das rauslasse, was für dich nicht wichtig ist. Und ich glaube, dass wir da im Vertrieb und vor allen Dingen im Kundenservice vor dem Hintergrund, dass wir plötzlich Systeme haben, die reden, sprechen und schreiben können, dass das eigentlich relativ gut funktioniert.
Jetzt müssen wir, so traurig ich das finde, langsam zum Abschluss kommen. Aber ich habe zwei Fragen, die haben mir selber sehr gut gefallen, als ich mir die überlegt hatte.
Du bist stolz auf dich.
Ich bin stolz auf diese zwei Fragen, weil ich hatte die noch nie so am Ende von der Podcast-Folge. Und das bietet sich jetzt beim CX Trendradar wie so eine Zusammenfassung auch nochmal ganz gut an. Wir haben eine ganze Reihe von Entwicklungen gesehen. Und gibt es da Entwicklungen, die du aus deiner CX-Perspektive bedauerst?
Ja, sehr viel Strohfeuer, die wir sehen, vor allen Dingen auch auf den sozialen Netzwerken. Also, was ich wirklich bedauere, ist, dass wenig referenziert wird auf etablierte Methoden, auf nachgewiesen gute Methoden und das How erklärt wird. Anstelle dessen bleibt man so auf der Bullet Point Ebene. Und das ist etwas, was ich sehr bedauere und wo wir, Harald und ich, auch sehr gegenwirken wollen durch den Trendradar. Okay, es sind 140 Seiten, aber ich glaube, man muss auch die Komplexität des Themas würdigen, indem man nicht zu stark vereinfacht. Das ist mir also ein großes Anliegen. Okay, man kann komplizierte Sachverhalte auch kompliziert darstellen, aber es geht mir darum, nicht zu übervereinfachen. Und das sehen wir momentan sehr stark. Und ich bin davon überzeugt, dass ich an dem Thema CX-Betriebssysteme, CX-Betriebsmodelle und an dem Thema Aufbereitung von Analytics, gerade Fließtext, sehr stark die Spreu vom Weizen trennen wird. Und das ist meine ganz große Hoffnung. Mhm.
Und gibt es auch Entwicklungen, die deine Augen so richtig zum Leuchten bringen?
Ja, die Community von richtig geilen Leuten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, sehr ernsthaft und da vor allen Dingen auch, ich sag mal, quantitativ wie qualitativ Fakten hinterstellen. Dazu gehört beispielsweise, lieber Peter, dein Podcast. Der gehört dazu. Ja. Dazu gehören Publikationen beispielsweise von Forrester. Maxi ist ja auch ganz häufig bei euch zu Gast. Es sind Entwicklungen wie unsere Leuchtturmprojekte. Wir haben 7 Leuchtturmprojekte in dem Report drin. Es ist diese Begeisterung, die die Geschäftsleitung von der InnerSwiss auf die Beine stellt. Es ist die Begeisterung, die eine Signal Iduna auf die Beine stellt. Also der Post vom Markus Lange, dem CX-Chef dort, hat mir heute unglaublich gut gefallen, der sehr viel auch über diesen Report gepostet hat auf LinkedIn aus der Sicht des Nutzers. Und ich glaube, es gelingt uns auch über den Report viele schlaue Leute zu guten Diskussionen zu bringen. Und das ist eine Freude. Und dir dafür erstmal vielen, vielen Dank.
Und es war mir eine ganz besondere Freude, dass du wieder da warst. Jedes Jahr, das muss man einfach haben. Ist eine schöne Tradition. Wir sind auch, glaube ich, im 5. Jahr. Also seit.
Lass uns das weiterführen.
Wir werden das weiterführen. Auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Bis dann. Ciao, Peter.
Das war Professor Nils Haffner von der Hochschule Luzern zum CX Trendradar 2025, den er gemeinsam mit Harald Henn auch dieses Jahr wieder zum Jahresbeginn veröffentlicht hat. Der Link zum Download des Trendradars befindet sich in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, leite sie doch an eine interessierte Kollegin oder einen Freund weiter. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Falls du CX Talks noch nicht abonniert hast, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt. In den nächsten Wochen habe ich nämlich noch einen ganzen Schwung an attraktiven Themen und Gästen in der Pipeline. Ich freue mich schon auf dich. Und bis dahin, bleib gesund, optimistisch und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.